Auch von mir, hallo, schön, dass ihr heute da seid. Das Kreuz und die Denker, so ist heute das Thema. Und wie ich das erste Mal gehört habe, wusste ich wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich wusste auch nicht, was erwartet ihr unter diesem Thema? Was erwartest du heute Abend, wenn du hörst, das Kreuz und die Denker? Vielleicht erwartest du ein paar schlaue Argumente, ein paar gute Beweise, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Ich weiß es nicht. Und so ging es mir am Anfang auch. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Was ich wusste, ich kannte ein paar große Denker, Sokrates, Platon und wie sie auch alle heißen. Da hatte ich in der Schule aufgepasst, die kannte ich. Und ich wusste auch, jeder fühlt sich eigentlich so mehr oder weniger als kleiner Denker. Ich finde das immer spannend, wenn man kleine Kinder mal so zuhört, wenn sie einem anderen Kind versuchen, die Welt zu erklären oder den Erwachsenen. Da merkt man, so kleine Kinder sind doch ganz schön kleine Denker. Die haben ganz schön weise Sprüche drauf. Und ich habe ein paar gefunden und ein paar will ich mal weitergeben. Und zwar sagt ein kleines Kind, die Polizei hat Hubschrauber, falls im Himmel mal was passiert. Der Jesus war so schön, den wollten sie nicht eingraben. Den haben sie ans Kreuz genagelt. Oder für Mädchen ist es besser, nicht zu heiraten, aber Jungen brauchen jemand zum Putzen. Immer soll ich mein Zimmer aufräumen, dabei bin ich als Kind geboren und nicht als Sklave. Es ist lustig, wenn man kleine Kinder hört, wenn man ihnen zuhört und wenn sie anfangen zu reden. Aber ich glaube, jeder von uns kennt noch andere Menschen, denen man ein bisschen mehr Glauben schenkt, wie so kleinen Kinder. Es gibt so Menschen, die fangen an zu argumentieren, sie haben eine sehr gute Rhetorik und wir hängen irgendwie an ihnen. Sie überzeugen uns, wir sind gefesselt, was sie sagen. Und wir kleben quasi an ihren Lippen. Wir würden auch gerne so reden wie diese Menschen. Und wir sind beeindruckt. Und so ähnlich ist die Situation in der Gemeinde in Korinth. In der Gemeinde gibt es einige Menschen, die sehr, sehr gut reden können. Und die Leute sind fasziniert von diesen Menschen, weil sie es wirklich drauf haben. Aber es gibt irgendwie unterschiedliche Meinungen, wer denn eigentlich so der allerbeste Redner ist. Wer es am meisten drauf hat. Die einen sagen Apollos. Er hat es richtig drauf. Der andere sagt, nein, Petrus. Der andere sagt, nee, hast du Paulus schon mal gehört? Da schlackern dir die Ohren, wenn der anfängt. Und als Paulus das hört, was da in der Gemeinde losgeht, denkt er sich, ah, das sieht nicht so gut aus. Das könnte eventuell zu einem Streit oder zur Spaltung führen. Und er fängt einen Brief an zu schreiben. Er schreibt den ersten Korintherbrief an diese Gemeinde. Und da schreibt er im ersten Kapitel, Vers 17. Denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und das darf nicht mit klugen Worten geschehen, weil sonst die Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen würde. Paulus will die Botschaft nicht mit klugen Worten weitergeben. Die Botschaft braucht nicht noch gute Worte, sie kann selber wirken. Und Paulus ist auch nicht der Meinung, dass er irgendwelche gute Argumente braucht, um sich irgendwie besser darzustellen vor der Gemeinde. Oder die Leute irgendwie in den Bann zu ziehen. Nein, sein Wunsch ist es wirklich, den Menschen einfach die Aufmerksamkeit auf Jesus Christus zu lenken. Denn diese Botschaft hat genügend Kraft, die Leute in den Bann zu ziehen. Auch ich könnte hier vielleicht heute Abend eine mächtige Rede schwingen, viele Witze einbauen, Videos abspielen, PowerPoint präsentieren, was weiß ich nicht, damit ich hier irgendwie gut wegkomme. Aber das ist mir total egal, darum geht's hier gar nicht. Sondern ich würde mich freuen, wenn du dir eine Sache mit nach Hause nimmst. Wenn dir eine Sache vielleicht heute bewusst wirst, die dich begleitet in den kommenden Tagen. Und ich muss noch ganz am Anfang oder jetzt schon ein bisschen weiter, noch die Botschaft am Kreuz wenigstens mal kurz erklären, weil Paulus bezieht sich in den folgenden Versen auf die Botschaft vom Kreuz. Und wenn du jetzt schon Christ bist, sagst du dir vielleicht, ach, die habe ich jetzt schon tausendmal gehört. Kenne ich schon, brauche ich nicht. Deswegen, ich versuche es wirklich mal ganz kurz für die Leute, die sie noch nicht kennen. Und zwar müsst ihr euch so vorstellen. In Israel haben die Juden gelebt und die haben einen Retter erwartet. Der soll schön, kräftig und mächtig sein. Und irgendwann haben sie mitbekommen, da gibt's einen, der heißt Jesus. Also sie sind sich nicht so sicher, dass er es wirklich sein soll. Weil, ich meine, er ist in einer Krippe geboren, hatte arme Eltern und er sah so ganz anders aus wie ein Retter, den sie erwartet haben. Also mit der Zeit schenken sie ihm mehr Vertrauen, weil er irgendwie doch etwas überzeugt. Er lebt anders wie viele andere. Und sie folgen ihm nach, sie vertrauen ihm. Aber dann kommt der Tag, wo Jesus gekreuzigt wird. Alle kehren sich von ihm ab, weil sie denken, tja, das war's, war er wohl doch nicht, zu Ende. Aber erstaunlicherweise steht Jesus nach 3 Tagen wieder auf. Und die Begründung, warum er diesen Weg genommen hat, dass er dort am Kreuz gelitten hat, ist quasi, dass er für deine und für meine Schuld gestorben ist. Dass wir wieder eine Beziehung zu Gott anfangen können. Ganz kurz zusammengefasst, das ist die Botschaft vom Kreuz. Und an diese Botschaft vom Kreuz knüpft Paulus jetzt an in dem folgenden Vers. Und zwar sagt er, mit dieser Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Paulus macht klar, die Botschaft vom Kreuz teilt irgendwie die Welt. Für dich und für mich ist es wohl, ja, verständlich. Wir haben es verstanden, wir können es glauben. Es gibt noch viele Menschen, vielleicht ist auch, sind hier auch welche darunter, die sagen, nein, das kann ich nicht glauben, das will ich nicht glauben, das ist zu primitiv. Und oft ist es so, dass besonders sehr gebildete oder Denker, gut angesehene Menschen, es ihnen sehr, sehr schwer fällt. Ich meine, es ist doch auch gegen jeglichen menschlichen Verstand, was da Jesus gemacht hat. Wie kann ein Gott leiden? Warum soll ein mächtiger Gott so etwas zulassen? Oder überhaupt erst tun? Hat er nicht vielleicht ein paar bessere Ideen auf Lager oder Möglichkeiten? Hätte er nicht einfach ein anderes großes Wunder tun können? Das sind Fragen, die die Menschen damals bewegt haben, aber auch einige von uns heute. Und Paulus formuliert das und er schreibt in Vers 22, ja, die Juden wollen Wunder sehen. Und die Griechen fordern kluge Argumente. Die Juden, sie wollen Wunder sehen. Sie wollen Gott erleben. Sie wollen nicht nur sein Wort hören, sondern irgendwie einen handfesten Beweis. Sie wollen irgendwie, warum hat er uns denn nicht von den Römern befreit? Warum hat er nicht ein größeres Wunder für uns getan? Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Und die Griechen sagen, also hier mit der Logik, das verstehe ich noch nicht so. Sie wollen irgendwelche Argumente. Sie wollen Gott mit Argumenten und mit ihrem Verstand vergreifen. Und ich glaube, oftmals sind wir gar nicht so viel anders. Egal, wo wir gerade im Glauben stehen, auch wir wünschen uns oft Zeichen und Weisungen. Wir wollen Gott erleben. Wir wollen einen handfesten Beweis. Ja, Gott, dann glaube ich dir, wenn du mir das und das zeigst. Oder wir fangen auch Fragen an zu fragen. Vielleicht auch, wie Gott, hast du das gemeint, da am Kreuz? Oder wie Tobi vor 2 Wochen gesagt hat, wir würden auch gern manchmal Gott so um die Arme nehmen und sagen, ey, hier Gott, ich hätte einen guten Plan, lass uns das mal so und so machen. Wir wollen Gott verstehen und wir wollen Sicherheiten. Und oft fangen wir dann mit Gott oder mit Menschen an zu diskutieren. Wie Tobi es auch vor 2 Wochen beschrieben hat. Weil wir denken, wir sind auf der gleichen Stelle wie Gott. Gott ist für uns ein Verhandlungspartner. Und unser Wissen könnte Gott vielleicht anfangen. Aber das stimmt nicht. Das hat irgendwo Grenzen. Und die Grenze ist das Kreuz. Und zwar hat Gott sich schon einen Weg ausgesucht. So unverständlich er doch vielleicht für dich oder für einige ist, der Weg und das Ergebnis bleibt. Es ändert sich gar nichts an dieser Tatsache, dass Jesus da am Kreuz für dich gestorben ist. Und Paulus weiß das und weiß, dass diese Tatsache steht. Und deswegen sagt er, wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist die Botschaft eine Gotteslästerung, für die anderen Völker Unsinn. Auch wenn diese Botschaft für die Juden Gotteslästerung bleibt und für die Völker Unsinn, will und kann Paulus hier nicht einfach was anderes erzählen. Auch alle Argumente oder Beweise und Wunder, die er vielleicht anzubieten hat und zu erzählen hat, bieten keine Rettung, keine Erlösung, sondern nur die Botschaft vom Kreuz. Und deswegen verkündet Paulus auch diese Botschaft. Vielleicht habt ihr eine Frage oder mehrere Fragen. Aber eine Frage könnte lauten, warum ist Gott genau diesen Weg überhaupt gegangen? Warum? In Vers 25 schreibt Paulus, denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Gott hat sich dabei etwas gedacht. Auch wenn es für uns unlogisch erscheint oder dass wir es nicht nachvollziehen können. Aber Gott hat an diesem Kreuz alle menschliche Denkweisen in den Schatten gestellt. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass Gott das so gemacht hat. Ansonsten könnten wir uns jeder Einzelne vielleicht auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich habe es verstanden, weil ich so klug bin, weil ich im richtigen Elternhaus aufgewachsen bin, weil ich so gebildet bin, weil ich die richtigen Freunde habe oder weil ich so arm bin. Nein, es liegt nicht in unserer Macht. Es liegt nicht an unserem Verstand oder Wissen. Und Gott legt auch keinen Wert auf irgendetwas davon. Sei es, wie intelligent du bist, sei es, wie du aussiehst. Nein, es ist ihm egal. Und um dies ganz deutlich zu machen, fügt Paulus auch noch einen anderen Vers dran, an den Vers 28. Und da schreibt er, was in dieser Welt, also was bei uns überall, unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn das Ziel Gottes ist, dass niemand Gott mit irgendetwas prahlen kann, dass wir nicht vor Gott prahlen können. Aber was hat das Ganze jetzt vielleicht mit dir, mit mir zu tun, die es doch irgendwie schon verstanden haben, die das Kreuz schon auf sich genommen haben oder das schon Angebot schon angenommen haben? Was hat das mit uns zu tun? Vers 29 sagt Paulus so abschließend dieses Textes, denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Wir können Gott gegenüber nicht prahlen. Das geht nicht, gar nicht. Aber das Gleiche gilt auch zu unseren Mitmenschen. Wir sind kein Stück besser wie unser Mitmensch. Wie dein WG-Kollege, wie dein Mitstudent oder Arbeitskollege. Freundin oder Freund. Da gibt es für Gott keinen Unterschied. Und ich weiß, das ist sehr, sehr schnell und wir fallen da sehr schnell in Denkfallen. Auch mir passiert das ziemlich oft. Ich weiß gar nicht, vor allzu langer Zeit habe ich noch mit einem Freund telefoniert und er hat gesagt, dass er jetzt in den letzten Tagen öfters mit einem Bekannten von sich was gemacht hat. Sie sind zusammen um die Häuser gezogen und ich habe mich gewundert, wie die zwei das miteinander machen, weil ich wusste, mein Freund und der andere, die liegen irgendwie auch nicht auf einer Wellenlinie und für mich hatte auch mein Freund, sage ich mal, viel höheres Niveau wie der andere. Und ich habe mich erschreckt. Ich habe mich erschreckt, was ich gedacht habe. Und so habe ich irgendwie in diesem Moment gedacht, wow, mein Freund hat's drauf, wie er sich quasi erniedrigt, damit er sich mit dem anderen abgibt. Aber wie falsch ist das Denken allein schon? Nämlich vor Gott gibt's keinen Unterschied und wir können uns auch nicht erniedrigen zu einem anderen. Das geht nicht. Denn bei Gott sind wir alle gleich. Und jeder Prahlerei, die wir vielleicht in unserem Alltag machen oder die wir vielleicht auch aufgrund unseres Glaubens machen, wollte Gott am Kreuz ein Ende setzen. Nämlich am Kreuz hat er bewusst diesen Weg gewählt und wollte am Kreuz jegliches Denksystem, jegliche Weisheit, die wir haben, alles, was wir denken, brechen. Und dies hat Folgen für unser Leben. Denn wir haben es jetzt nicht mehr nötig, uns über andere zu stellen. Und das bedeutet auch, dass wir jetzt nicht immer vielleicht mit unserem Glauben und unseren Überzeugungen immer mit allen Mitteln verteidigen müssen. Wir müssen vielleicht nicht immer das letzte Wort haben. Wir müssen auch nicht immer Angst haben, wenn Menschen unseren Glauben, die Bibel oder unsere Lebensphilosophie angreifen. Wir müssen uns nicht immer verteidigen oder händeringend nach Beweisen suchen. Ich will Argumente und Beweise nicht schlecht reden. Aber die Gefahr besteht doch oft darin, wenn wir in Diskussionen sind, dass wir gar nicht mehr den Menschen sehen, der da gegenübersteht, sondern wir wollen irgendwie nur noch Recht haben. Wir wollen den anderen überzeugen. Da kommt von der Liebe, die Gott uns eigentlich gegeben hat, gar nichts mehr rüber. Und ich finde es auch interessant, dass Jesus sich oft auf Diskussionen und Beweise gar nicht eingelassen hat. Nein, Jesus hat einfach die Liebe gelebt und dabei weitergegeben. Und bitte versteht mich auch nicht falsch. In der Hinsicht, dass kluge Argumente oder Beweise nichts bringen. Nein, manchmal bringen sie auch einiges. Aber ich will euch ermutigen, dass dies dennoch in Liebe zu tun. Für den anderen Menschen und nicht für dich. Du musst nicht recht haben. Es geht um den anderen. Und das hat auch manchmal größere Folgen. Ich weiß, ich habe mal mit einem Freund geredet, und zwar über den Glauben. Und er hat angefangen, wie könnt ihr oder wie kannst du oder andere Menschen an die Schöpfung glauben? Und ich habe ihm gesagt, ey, das ist ein Thema, das ist ganz, ganz schwer. Und weißt du was, das ist auch nicht die zentrale Stelle in der Bibel, worüber wir diskutieren oder reden müssen. Darum geht's gar nicht. Sondern lass uns mal über was anderes reden. Lass uns mal über Jesus reden, was er für dich getan hat. Das war für ihn so eine Riesenerleichterung. Weil er wirklich gemerkt hat, denen geht's nicht darum, irgendwie Recht zu haben oder dem eine Meinung überzustülpen. Nein, er hat, glaube ich, irgendwie gemerkt, dass es mir um viel mehr ging. Und zwar um ihn. Bei allen guten Argumenten, die wir oft haben oder Beweise, das alles kann auch oft nur irgendwie schemenhaft Gott erklären. Es ist so ein kleines Puzzleteil von Gottes Offenbarung. So wie du Liebe, Freundschaft oder vieles anderes nicht beweisen kannst, so kannst du auch die Liebe Gottes schlecht beweisen. Ich meine, ihr kennt ja Promis und was so in den Zeitungen steht. Da steht oft in den Zeitungen, bei denen und denen kriselt's. Und da hilft oft kein Kuss, da hilft auch keine Stellungnahme, nein, wir lieben uns noch. Da hilft oft gar nichts. Was da meistens hilft, ist nur, dass sie es irgendwie über lange Zeit weiterleben. Dass doch noch was zwischen den beiden ist. Und ich glaube, auch bei uns ist oft das richtige Leben oder das Weiterleben dieser Liebe ein viel größerer Beweis wie jedes Argument. Wenn wir mit dem anderen so annehmen, wie er ist, wenn wir uns Zeit für ihn nehmen, wenn wir mal gemeinsam grillen gehen, ihm zuhören oder ganz ehrlich zu ihm sein. Ich weiß, das ist oft nicht leicht. Und ich weiß, es ist auch schwierig, das nicht scheinheilig zu tun. Aber Gott will dir, uns und mir und jedem anderen auch immer wieder helfen. Am Ende will ich noch eine kleine Geschichte darüber vorlesen. Und zwar schreibt das eine Frau. Eine Frau schreibt einen Brief an eine andere Frau. Und die Frau, die diesen Brief schreibt, hat sich kurze Zeit davor bekehrt. Und sie schreibt dazu ihrer Freundin: Weißt du, als ich dich kennenlernte, da hatte ich das Gefühl, zu dir kommen zu können. Ich spürte eine Wärme und dem Allen eine große Echtheit. Das imponierte mir. Ich sah eine blühende Lebendigkeit in dir, keinerlei Anzeichen von innerem Stillstand. Ich konnte dir anmerken, dass du ein im Wachstum begriffener Mensch bist, und das gefiel mir. Ich sah, dass du ein gesundes Selbstwertgefühl besitzt, das nichts auf irgendeinem künstlichen Fundament, Selbsthilfenbüchern oder so aufgebaut ist. Nein, es war viel tiefer. Und ich sah, dass du dich von Überzeugungen und Prioritäten leiten ließt, die nichts von Bequemlichkeit, Eigensucht oder Gewinnstreben zu tun hatten. Und so jemand hatte ich noch nie kennengelernt. Ich spürte eine tiefe Liebe und Anteilnahme deinerseits. Und als du mir zuhörtest, ohne mich zu verurteilen, du versuchtest, mich zu verstehen. Du littest mit mir und feiertest mit mir. Du begegnetest mir mit Freundlichkeit und Großzügigkeit. Und nicht nur mir, sondern auch anderen Menschen. Und du vertratest etwas. Du warst dazu bereit, gegen den Strom unserer Gesellschaft zu schwimmen und dem zu folgen, was du für richtig erkannt hattest. Egal, was andere Leute darüber dachten und sagten. Und aus diesem und tausend anderen Gründen wollte ich das, was du hattest, auch für mich selber. Jetzt, wo ich Christ geworden bin, wollte ich dir schreiben und dir sagen, dass ich dir unsagbar dankbar dafür bin, wie du dein Christsein vor meinen Augen gelebt hast. Das Kreuz und die Denke. Gott hat am Kreuz jegliche Prahlerei und Weisheit der Erde ein Ende bereitet. Lasst uns nicht mit irgendetwas prahlen. Wir dürfen dem Menschen gegenüber in Liebe begegnen, ihm die Liebe vom Kreuz weitergeben. Amen.